Willkommen auf Crime Time. Heute mit einem Auszug aus Der Bote, ein Science-Fiction-Krimi aus der guten alten Zeit, geschrieben von Dieter Paul Rudolph. Erschienen ist der Kriminalroman im Conte Verlag. Zum Inhalt: Das Jahr 2168, in Zeiten von Postkutschen und rationiertem Wasser. Im Weiler Bankies findet man die Leiche eines Unbekannten. Ein Kriminalrichter reist an, um den Fall zu untersuchen. Merkwürdiges geschieht. Die Zeit fließt schneller. Ein Strudel, der alles und jeden erfasst. Unter einem Schafstall summen Computer. Unter Ruinen liegen Relikte einer merkwürdigen Vergangenheit. Ich nickte.
»Gibt es keine Brunnen im Ort?«
»Es gibt sie«, sagte der Bürgermeister. »Aber das Wasser darin ist schlecht und es liegt in einer Tiefe von 20-30 Metern. Wir greifen auf die Brunnen nur in Notfällen zurück.«
»Welche Notfälle?«
»Solche, die vielleicht noch kommen mögen.«
Darauf sagte ich nichts. Einige Minuten stand ich still neben dem Mann, der wieder mit dem Federkiel Kreuze malte. Wir schleppten uns durch feuchte, heiße Luft in die Höhe. Überall schlecht versetzte Pflastersteine, endlich, fast schon auf der Anhöhe staubiger, blanker Erdboden.
»Dort«, sagte Winsram, »in dem Gebüsch«, und wies auf linke Hand wucherndes Grün. »Dort lag der Tote. Wir sind gleich dort, 500 Meter.«
»Wie hat ihn der Mann aufgefunden?«
»Der Magister?« »Er spazierte durch die Natur. Das tut er öfter. Er hält sich dabei nicht an Wege. Das ist allgemein bekannt.«
»Und das Mädchen?«
»Kam darüber hinzu. Sie redet nicht.«
Ich blieb für einen Moment stehen. Winsram ging weiter.
»Sie redet nicht?«
Jetzt blieb auch Winsram stehen und sah sich zu mir um.
»Sie ist ein gutes Mädchen. Sie werden das noch herausfinden, aber... Nun, ich denke, sie war beim Poussieren. Ein stattliches Mädchen, die Lene, eine gute Partie. Es muss ihr peinlich sein.
Und sie konnte, als sie vom Tal herkam, den Toten nicht entdecken?
Nein, das ist ausgeschlossen,
sagte Winsram und ging weiter. Ich folgte ihm.
Der Mord muss in der Nacht davor geschehen sein. Der Tote war ganz kalt, ganz steif. Er lag, ich sagte es, im Gebüsch. Man konnte ihn vom Weg aus nicht entdecken.
Es traf zu. In dem dichten, blühenden Gebüsch hatte die Leiche wie zwischen opaken Wänden liegen müssen. Man musste sehr nahe an der Stelle sein, um zwischen den wild ineinander wuchernden Pflanzen einen menschlichen Körper zu erkennen. Warum war der Magister so dicht an das Gebüsch getreten?
»Hier sind noch Blutspuren«,
bemerkte Winsram. Ich bückte mich und betrachtete sie.
»Und das Behältnis lag unmittelbar daneben?«
Winsram nickte.
»Er kann es kaum ohne Hilfe über eine längere Strecke getragen haben.«
Wieder nickte Winsram und sagte,
»Es muss aber über eine längere Strecke getragen worden sein. Es gibt hier in der Nähe keine Behausung. Es gibt keine Spuren eines Fahrzeugs. Es müssen wenigstens zwei gewesen sein. Zwei Fremde. Einer hat dann den anderen erschlagen.«
»Mit einem Kalkstein.« Ich stellte es fest und begann mich umzusehen. Es gab hier keine Kalksteine. Der Bürgermeister folgte meinen Blicken und sagte,
»Der Täter muss ihn mitgebracht haben. Sollen wir dann noch weitergehen bis zur Quelle?«
Wir waren nicht bis zur Quelle weitergegangen. Die Reise, der Gang zum Felsenkeller, zum Fundort der Leiche, all das hatte mich ermüdet. Die Schwüle, das ihrige dazugetan. Was ich gesehen und erfahren hatte, musste notiert und bedacht werden. Wir stiegen bergab und trennten uns vor Winsrams Haus, verabredeten uns aber für den nächsten Morgen, an dem ich den Magister und das Mädchen amtlich vernehmen würde. Winsram wünschte mir eine gute Nacht, ich gab ihm den Wunsch zurück. Nach dem Abendessen bei meinem Wirt, der im Gegensatz zum Mittag diesmal sehr mundfaul gewesen war, Frau und Tochter gar vollständig schweigsam, begab ich mich auf mein Zimmer. Ich entzündete 4 Kerzen, entnahm meiner Tasche Feder, Tintenfass und Papier. Das Behältnis. Alles drehte sich um das Behältnis aus Plastik. und auch wieder nicht. Denn ich würde nicht weiterkommen, ohne den Träger zu identifizieren und den Grund seiner Anwesenheit in Ban Kis zu ermitteln. Doch war er überhaupt in Ban Kis gewesen? Hatte man ihn nicht vielmehr in der Nähe des Weilers aufgefunden? Er mochte ihn nie betreten haben, aber ich glaubte es nicht. Die nächste Ortschaft Lauken lag 10 Kilometer entfernt, auch dort wäre nachzufragen. Ich musste auf die Ankunft meines Gehilfen warten, die Arbeit konnte allein nicht bewältigt werden. Zwei Fremde, die mit einem Kanister durch die Landschaft wanderten, einem Kanister aus unbekanntem Material. Zwei Fremde? Musste dies sein? Ich schrieb mir die Frage auf, sie war von großer Bedeutung. Draußen wurde es dunkel, kein Geräusch. Die Menschen hockten in ihren Wohnungen, nicht einmal Hunde bellten, was in kleinen Orten doch sonst üblich ist. Die Treppe. Sie knarrte. Jemand kam die Treppe aus dem Untergeschoss hoch. Die Schritte hörten vor der Tür meines Zimmers auf. Es wurde geklopft. Ich sagte, »Herein!« Die Tür wurde geöffnet. Ganz langsam. Ich sah in das Licht einer Kerze. Es blendete mich. Es war Lene, die Tochter des Hauses. Sie trat an den Tisch, nahm den zweiten Stuhl, der dort stand. Sie sah mich an. Ich wusste nicht, was ich davon zu halten hatte.
»Ich muss die Nacht hier bleiben«,
sagte das Mädchen. »Das geht nicht«, erwiderte ich.
»Es muss gehen. Niemand wird davon erfahren.«
Sie stellte den Stuhl in die Mitte des Zimmers und begann, sich auszuziehen. Die Kleidung ließ sie einfach fallen. Sie setzte sich auf den Stuhl, mir zugewandt, die Kerze in der rechten. Ich betrachtete das Mädchen wie ein altes Foto, die Brüste, den Bauch, das Gesicht. Ich betrachtete sie eine halbe Stunde, bevor ich müde wurde. Sie bemerkte es und fragte mich,
»Und? Ihnen ist während der Kutschfahrt nicht übel geworden?«
Ich antwortete, »Nein.«
»Man erzählt sich, dass jedem, der sich anders als auf seinen eigenen Beinen bewegt, übel wird.«
Ich wiederholte das Treffe auf mich nicht zu. Sie schaute mich zweifelnd an. »Ich habe aber auch davon gehört«, sagte ich. Ihr war kalt, mitten in der schwülen Nacht. Die Poren ihrer Haut waren groß geworden. »Sie sollten sich wieder anziehen«, sagte ich.
»Dann werfen Sie mich aus dem Zimmer«,
sagte sie. »Nein.«
»Schwören Sie das?«
Ich schwor. Sie zog sich an und setzte sich wieder auf den Stuhl. »Wozu das alles?« Sie sagte,
»Es hat seinen Grund.«
»Welchen Grund?« Sie schwieg. Ich betrachtete sie weiter. Sie hatte Angst. Das merkte man. »Haben Sie Angst? Wovor haben Sie Angst?« Sie schwieg. Ich konnte nicht aufhören, sie anzusehen. Die Kerze befand sich noch immer in ihrer Rechten. Das Licht flackerte um den Mädchenleib. Er schien sich zu bewegen, aber das Mädchen bewegte sich nicht. Lene sah mich ebenfalls an. Ich wurde schläfrig, lehnte mich zurück, schloss die Augen, öffnete sie wieder. Ich schlief ein.
»Du brauchst nur einen gewieften Schäferhund, der macht die Arbeit fast von allein. Geld, Alter, pass auf. Treib sie zusammen, mein Köterchen, brav, brav. Im Dorf hält man Siesta, alles schläft hinter den schäbigen Fensterläden. Und selbst wenn mich wer sähe, na und? Ich habe meine Tiere im Griff, das weiß man. Ich gehe halt mal in den Ort runter, warum auch nicht? Vielleicht habe ich ein Schäferstündchen? Haha, und verdammt, ich hätte gern eins. Bloß nicht so tun, als wolle man nicht entdeckt werden, nicht so blöd sein. Man muss einfach die Gelegenheit beim Schopf packen, das ist es. Der Typ hat mich noch gegrüßt, stumm den Arm gehoben und war dann, schwupps, im Wald verschwunden. Würde so rasch nicht zurückkommen, kam der nie. Ich weiß doch, wo der hingeht, ich bin ihm gefolgt, sein Haus jedenfalls steht jetzt leer. Und wie leicht man reinkommt, einfach gegen die Hintertür gedrückt, bisschen knarren, was soll's, und stehen bleiben, hier bewahrt er allerhand Gerümpel auf, und die Erfahrung flüstert mir zu, man versteckt sein Wertvollstes immer dort, wo es niemand vermutet, im Gerümpel halt, im Schrott, im Dreck. Also stehen bleiben, die Taschenlampe raus, schauen, Stück für Stück absuchen. Da, ein umgestülpter großer Blumentopf. Und Volltreffer.
Ich kenne meine Pappenheimer.
Na, was hat er da?
Ach, du meine, nicht zu fassen, altes Schwein. Hehe, schade, dass ich's nicht mitnehmen kann. Nee, geht nicht, aber mal drin blättern. Oho, oho. Die Taschenlampe müsste ich irgendwo befestigen. Es wäre zu gefährlich, das ganze Zeug ins Freie zu tragen, wo das Licht besser ist, obwohl... Nee, nicht. Dort hängt ein Haken in der Wand. Das Tischchen drunter rücken. Müsste gehen. Die Kamera raus. Paar Seiten fotografieren. Was haben wir denn da? Handgeschriebenes. Diskret zwischen die Seiten geschoben. Aber nicht mit mir, Freunde. Später lesen wird auch geknipst. Für jedes Blatt brauche ich 2 Bilder. Geht nicht besser. Professionell ist was anderes. Sitze ich heute Abend wieder vorm Rechner und montiere das Zeugs mühselig zusammen. So, noch was? Ins Vorderzimmer gehen? War ich doch schon. Da versteckt er nichts, der Schlaukopf. Wie lange bin ich schon hier? 1/4 Stunde? Na gut, Abmarsch.
Ich lag in meinem Bett. War ich in der Nacht auf dem Stuhl wach geworden, hatte mich entkleidet, zu Bett begeben? Ich erinnerte mich nicht. Saß das Mädchen da noch immer auf dem Stuhl in der Mitte des Zimmers? Auch daran erinnerte ich mich nicht. Jetzt war sie verschwunden. Der Stuhl stand am Tisch. Mir kamen die Ereignisse des vergangenen Abends wie ein Traum vor. Nein, nicht wie ein Traum. Ich suchte nach dem rechten Wort. Ein von körperlicher und geistiger Erschöpfung hervorgerufenes, phantasmagorisches Fixierbild. Ein von der Natur aus dem Unbewussten geschöpftes Wunschbild, dieses nackte Mädchen auf dem Stuhl. Solche Gedanken sind meine Sache nicht, waren es noch nie. Ich entschied mich, alles Geschehene für Wahrheit zu halten, Lene für verrückt oder von größter Angst gepackt. Warum aber hatte sie sich ausgezogen? Weil sie ein Entgelt für meine Billigung ihres Aufenthalts im Zimmer zu entrichten bereit war. Ich mutmaßte, welchen höheren Preis sie akzeptiert hätte. Draußen war es hell geworden, 8 Uhr vielleicht. Man hörte sonst nichts als ein Hantieren aus dem Erdgeschoss. Es klang, als werde Frühstück zubereitet. Ich stieg aus dem Bett, wusch mich vorsichtig mit dem wenigen Wasser in der Schüssel auf dem Tisch, zog mich an und ging ins Erdgeschoss, in die Küche. Dort standen Lene und ihre Mutter am Herd. Es roch nach Kaffee und frischem Brot.
»Mein Mann«, sagte Ida, »lässt sich entschuldigen. Er musste zur Arbeit. Gehen Sie nur schon ins Esszimmer, Herr. Ich bringe Ihnen das Frühstück.«
Lene sagte nichts. Sie stand am Herd und rührte in einem Topf mit Milch. Lene sah mich nicht an.
»Ach, was soll's. Ich hänge hier rum wie ein Depp. Ich rieche wie ein Misthaufen und das Heu erst.« »Da hast du dann die Fotos der Bilder der arg zerschundenen Zeitschrift vor dir, guckst sie dir an und schon schlängelt sich die sündige Rechte in den offenen Hosenschlitz. Offen? Wieso eigentlich? Egal, offen. Nackte Frauen auf Hochglanzpapier, die Zeitschrift ist 107 Jahre alt. Unglaublich, nicht dran denken. Oh mein Gott, all diese Geschöpfe sind längst tot. Deine Wichsvorlage besteht aus Toten. Aber sie lächeln ewig. Diese Brüste, diese... Was soll man machen? Bin doch kein Heiliger. Ich bin ein... Völlig Wurst, was ich bin. Ich bin hier. Basta. Ach Gott. Ach Gott. Ach Gott. Tut das gut. Du kannst, wenn es kommt, durchatmen. Als hättest du keine Lunge oder eine ohne Grenzen. Es zieht dir rein. Es stößt sich aus. Da klebt es dir am Stoff oder am Boden. Mein Gott, mein Gott. Mein Gott, wie das abtörnt. Das Geschwafel von dem. 2 Zustände. Hätt ich's doch bloß nicht gefunden. Zwischen Supertitten und feuchten Muschis. Sowas.
Ein jegliches hat 2 Zustände. Es ist oder es ist nicht. Tot oder lebendig. An oder aus. 0 oder 1. Wenn ich einer Ziege, sage ich, in den Arsch trete, dann tut sie etwas. Wenn nicht, tut sie nichts. Das sind die 2 Zustände der Ziege. Der Kolibri schwebt in der Luft, 2er Zustände wegen, auch er. Flügel unten, Flügel oben, das Flattern. Aber beim Kolibri sieht man es nicht, es geschieht zu schnell. Es sieht aus, als geschehe gar nichts, weil so viel geschieht. Ergo Postulat, Die zwei Zustände eines jeglichen sind zu nutzen unter dem Aspekt der Geschwindigkeit, mit dem sie einander abwechseln. Ich vermag einer Ziege nicht 100.000 Mal in der Minute ins Arschloch zu treten, damit sie ihre Zustände so schnell bekommt, als bekäme sie sie nicht. Wäre das so, man würde weder mir ansehen, dass ich der Ziege Tritte verpasse, noch der Ziege, dass sie Tritte bekommt. Es wäre also, als stünde ich bewegungslos hinter der Ziege, die ihrerseits bewegungslos vor mir stünde. Schnelligkeit, Schnelligkeit ist das Geheimnis. Schnelligkeit ist es, was in diesem gräulichen Gehäuse passiert.
Spinnt der? Und wie? Und was ist das für ein gräuliches Gehäuse, von dem der gesprochen hat? Verflucht, verflucht, verflucht! Besitzt er etwa, oder ein Bild?
Seine philosophische Wichsvorlage, was?
Ich mag nicht mehr weiterlesen, nee.
Was aber ist schnell? Welches Phänomen? Das, was man Elektrizität genannt hat, ist Elektrizität der Kolibri, welcher so hastig die Zustände wechselt, dass es so aussieht, als geschähe nichts. Ich muss mehr darüber herausfinden, ich muss suchen, immer suchen. Es ist mein Schicksal, immer auf der Suche zu sein.
Der Kasten. Wenn der Idiot den Kasten nicht erwähnt hätte, wegschmeißen könnte ich das Zeugs. Nicht die Bildchen, oh nein, aber dieser Dummschwätz, löschen. Wenn er aber den Kasten erwähnt, könnte das heißen, jedenfalls, ich muss den Dreck an die Zentrale schicken. Sollen die sich drum kümmern und mir Order geben? Ach was, positiv denken. Die Bilder sind wirklich nicht schlecht. Danke dafür.
Die Stadt lag an diesem Morgen genauso wie am gestrigen Tag. Still. Nichts bewegte sich. Vor der Bäckerei stand abermals eine Schlange Menschen an, diesmal um Brot. Ich wollte den Berg hochsteigen, mir noch einmal die bewusste Stelle ansehen, ohne zu wissen, wozu es gut sein könnte. Aber meine Beine waren zu schwer. Ich spazierte zum Felsenkeller, in dem die Leiche lag. Würde sie mir etwas über sich verraten? Ich glaubte es nicht, aber dies mochte ein Irrtum sein. Man würde sie beisetzen können. Zwei Burschen, andere als die von gestern, hielten Wache vor dem Eingang. Ich nickte ihnen zu und ging vorbei. Sie hatten nicht zurückgenickt. Die Dorfstraße wurde zur Landstraße, der, die ich in der Kutsche befahren hatte. Eine Allee niedriger Bäume zunächst, dann die üppige Vegetation einer subtropischen, wasserreichen Gegend. Ja, Bankies war gesegnet. Es gab eine Quelle, deren Wasser zu Tale floss, es gab Brunnen. Nach 20 Minuten kehrte ich um, fand die Schlange vor der Bäckerei aufgelöst, ging hinein. Winsram sortierte übrig gebliebene Brotlaibe auf dem Tresen. Ich fragte ihn nach der Wohnung des Magisters. Er erklärte mir den Weg.
»Möchten Sie, dass ich mitkomme?«
»Es sei nicht nötig«, Winsram nickte.
»Es ist mir recht. Als Bürgermeister hat man viele Formalien zu erledigen. Ich stehe aber gänzlich zu Ihrer Verfügung.«
Ich verließ Winsram und folgte seiner Wegbeschreibung zur Wohnung des Magisters. Das Haus, in welches ich eintrat, bestand aus 2 Stuben. Ich ging durch die erste, eine Küche. Die Tür zum zweiten Zimmer war offen. Man sah den Hausherrn in einem Lehnstuhl am Fenster sitzen. Er hatte mir sein Gesicht zugewandt. Er wartete.
»Sie sind der Kriminalrichter«, sagte er.
Er hieß mich nicht Platz nehmen. Ich blieb stehen. In meinem Rücken gab es eine Wand mit Büchern. Sie waren voller Staub. Das ganze Zimmer, das ganze Haus schien voller Staub. Ich blickte mich um. Der Magister stöhnte in seinem Sessel. 70, vielleicht mehr Jahre mochte er zählen. Ein früher stattlicher, jetzt zusammengezurrter Mensch, als sei ihm sämtliche Flüssigkeit abhanden gekommen.
»Lassen Sie mir Zeit«, sagte er. »Eine Minute. Ich muss mich performieren. Betrachten Sie meine Bibliothek.«
Ich trat an das Regal, las die Namen und Titel auf den Buchrücken. Es waren die Höhepunkte des literarischen Schaffens unserer neuesten Zeit. Bambergers ganzheitliche Philosophie der tatsächlichen Objekte, Werdenhubers Gott Nihil und einige seiner Kritiker. Eine letzte Philosophie, Münsters Trauerspiel, wer strebt, fällt, die Aphorismen Karl Theodor Buckels, die düsteren Geschichten von Kaspar Murland. Eine prächtige, bebilderte Ausgabe der Hansenschen Schulmeistereien, auf einem Aborte belauscht.
»Die Sache mit der Leiche, ja, ja«,
Der Alte kicherte. Seine Sprache war eigentümlich. Es dünke ihn ein kres Event, sagte er, kicherte erneut und ließ ein furchtbares Gebiss erblicken. Ja, fürwahr, ein kres Event. Und er bohrte mit seinem Mittelfinger dazu an der Schläfe herum. Er halte den schrecklichen Vorfall, den Mord. Ich ließ eine kleine Pause. Für ein verrücktes Ereignis? Er nickte.
Ja, ja, ein kres Event wie im Buche, ganz außergewöhnlich, noch nie vorgekommen, völlig uncoolig, hypen, ja, ja, hypen.
Die Wohnung, in der er hauste, war kaum mannshoch. Am Morgen musste im Herd Feuer entfacht worden sein, der Qualm hing noch in der Luft, ein Fenster war nicht geöffnet. Also roch es nach Rauch und Staub, nach den Ausdünstungen eines alten Mannes.
»Ich bin«, begann der Magister, »ein Opfer des Salzes geworden, vor vielen, vielen Jahren schon. Ich war noch ein Kind damals, wir lebten in der Nähe der hohen Berge in der Stadt, die München hieß, bis das Salz kam. Als stürze es von eben diesen Bergen, wie vor ihm der Schnee, es fraß alles, es vergiftete das Wasser. Oh, ich könnte Ihnen Geschichten erzählen.« Man hat Kinder geschächtet, ihr Blut in Gefäßen aufgefangen und getrunken. Das glaubt heute kein Mensch mehr, aber es hat sich so zugetragen. Ich war selbst noch ein Kind und ich sah es mit meinen eigenen Augen. Das Salz und die Luft, diese Luft ohne eine Spur Feuchtigkeit. Wir flüchteten nach Norden. Dort sagte man, gäbe es Wasser. Oh ja, es gab Wasser. Wir erreichten das Meer. Es befand sich nicht mehr dort, wo unsere alten Atlanten es lokalisiert hatten. Länder, Städte, Landschaften waren vom Meer verschlungen worden. Aus dem Meer, an dessen Küste wir standen, ragte ein Gebirge. Dies berichteten uns Einheimische, sei der Harz. Wir studierten die Karten und glaubten es nicht, aber es war so. Wir wandten uns nach Westen. Irgendwann starben meine Eltern an Erschöpfung, Hunger und Durst, ich musste alleine weiter. Ich wanderte ein Jahr lang, zwei, ziellos. Dann kam ich hierher und blieb, niemand jagte mich fort. Ich half auf den Feldern, dann hütete ich die Schafe des Dorfes, das tat ich am liebsten, ich hörte ihnen gerne zu. Schließlich kam ein Mann aus der Provinzialhauptstadt, ein höherer Beamter, der mich zu sich nahm und zur Schule schickte. Dort erlangte ich mein Wissen. Auch mir winkte eine schöne Laufbahn im Beamtendienst. Ich machte tatsächlich Karriere. Ich heiratete, die Frau starb eines Tages. Eine reiche Frau. Ich ging zurück nach Bankis, um mich hier zu begraben. Seither denke ich den ganzen Tag. Ich denke und gehe spazieren. Langweile ich Sie?
Seine Sprache verriet ihn. Ohne die merkwürdigen Wörter floss es aus ihm heraus. Mythen und Legenden, Lügen und Fantasie. Es hatte nie solche Ereignisse gegeben. Die Salzwüsten im Süden, das Meer im Norden, sie waren da seit ewigen Zeiten. Je älter ein Mensch wird, desto mehr verheddert sich das Garn, das er spinnt. Ich konnte es dem Magister nicht übel nehmen. Ich versuchte zu lächeln. »Nein, Sie langweilen mich keineswegs, aber ich muss Ihnen Fragen stellen. Sie waren auf einem Spaziergang an jenem bewussten Tag?« Er dachte nach. »Längere Zeit. Warum?« sagte endlich.
»Zum Wellen, verstehen Sie, zum fitten Geld. Der Körper verlangt es, der alte, armselige. Ja, jeden Tag Wellen, fitten, Aktion.« Immer quer durchs Gelände, über Stock, über Stein, wohin mich meine Nase führt.
Und Sie traten ans Gebüsch. Wozu? Er lachte, wisse es nicht.
Einfach so, akzidentell, verstehen Sie?
Zufall, übersetzte ich.
Ja, Zufall. Alles ist Zufall, nichts ist Zufall.
Er war tatsächlich verrückt.
Das Hübrigste, fuhr er fort. Das Hübrigste ist es, wenn einem beim Gehen die Gedanken auf der Strecke bleiben.
Er lachte laut und schwieg. Und das Mädchen? Wann kam das Mädchen? Er überlegte.
Lene kam dazu, als ich mich gerade zu dem Toten hinabgebeugt wieder aufrichtete. Da stand Lene vor mir.
Und wie reagierte sie?
Sie wurde weiß wie Schafskäse. Sie hätte umfallen können, ich befürchtete es. Dann atmete sie so hyperventilistisch, strengsch, verstehen Sie? Was kein Wunder ist. Nein, kein Wunder, synergierten doch Himmel und Hölle in jenem Moment. Das Possieren, von dem sie unzweifelhaft kam, mit dem Anblick eines gewaltsam zu Tode gekommenen. Hier bissen sich die Extreme. Zwei junge Männer, der eine im wörtlichen Sinne reizend, seine Hände wie Feuer auf ihrer Haut, der andere abstoßend, jenseitig, seine Hände auf ewig aus Eis. Nun, sie bewahrte Kontenance, sie schrie auch gar nicht, wankte, fiel nicht. Zum ersten Male trat wohl die Katastrophe in ihr Leben, die Katastrophe eines Fremden.
Ich beendete das Gespräch und verabschiedete mich. Ich war froh, dem übelriechenden Hause zu entkommen. Ich würde ihn noch einmal besuchen müssen, seine Erklärungen befriedigten mich nicht. Der Alte dauerte mich. Was mochte er erlebt haben? Steckte hinter seinen hanebüchenen Geschichten nicht vielleicht eine Wahrheit von ähnlicher Unglaublichkeit? Auf dem Weg bergan ging mir ein Mensch voraus, dessen besonderes grüne Hosen waren. Er lief sehr rasch. Er schien daran gewöhnt. Noch war die Hitze erträglich, noch nicht Mittag. Der Mensch vor mir verschwand nach wenigen hundert Metern aus meinem Blick. Am Gebüsch, eine knappe halbe Stunde später, suchte ich nach Spuren, die unweigerlich entstehen, wenn man einen größeren Gegenstand durch das Gras zieht, das hier fast bis in Höhe meiner Knie stand. Ich fand nur die Spuren derjenigen, welche die Leiche gefunden, abtransportiert, den Platz begutachtet hatten. Schmale Schneisen. Aber war der Mann hier ermordet worden? Oder hatte man ihn nur hierher gebracht? Letzteres schien mir, obwohl ich keine Indizien dafür entdecken konnte, plausibler. Die Blutspuren gab es.